Wenn ihr diese Musik hört, dann sind der Gutzi und der Dömer wieder zurück mit einer neuen Zweikampffolge. Gutzi, du lachst schon. Es kann nur gut werden heute. Grüezi wohl.
Ja, grüezi wohl. Ja, ich lache, wenn du das als erstes schon mal so schön reinstöhnst. Das ist doch schön.
Ja, ich habe gedacht, mal etwas Neues für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, weißt du, wunderbar. Wunderbares Intro von dir. Ich bin richtig beeindruckt.
Ja gut, am Montag war die Amtseinführung von Donald Trump und ebenfalls anwesend unser Lieblingspräsident und auch Lieblingspodcast-Konsument, Gianni Infantino.
Ja, vielleicht könnte er einfach mal Gast werden bei uns, wenn er schon immer wenn wir schon der Lieblingspodcast von ihm sind, dann müsst ihr ja eigentlich da schon mal vorbeikommen, weil also der Donald Trump, das ist ihm einfach genug wichtig gewesen, um dort vorbeikommen.
Ja, also wenn wir beim wenn man einen Clown kann vorbeischauen, dann kann man auch bei uns zwei Glühen noch Grüezi sagen, oder?
Ja, ich glaube, also wir sind schon nicht ganz so reingelöhnt wie der Trump, muss man schon sagen.
Auf jeden Fall. Ich tue mal schnell abspielen, was er gesagt hat. Er hat auf seinem Instagram 600 Bilder und Videos gepostet, weil er offenbar so ein enormer Trump-Fan ist. Und ja, er hat sich da nicht nehmen lassen. Und ja, live vor Ort, Gianni Infantino. Dieses Video, ich spiele es schnell ab.
What an incredible honor, what an incredible privilege at the Victory Rally. President Donald J. Trump, in his speech, mentioned FIFA, mentioned myself, thanking us, looking forward to the events we are organizing here, of course, the World Cup mostly. Well, this is FIFA at the maximum of its respect being mentioned by the new president of the United States of America, and his victory rally, in his victory speech, is unique, is beautiful. I would like to thank President Trump, with whom I have a great friendship, and to assure him that together we will make not only America great again, but also the entire world, of course, because football or soccer unites the world. Bye.
Ja, was für ein Rät von Gianni Infantino, untermalt mit der heroischer Musik.
Mhm.
Ja,
was für ein Selbstdarsteller, oder? Also, sorry, ich drehe durch. Kotzen,
so ein bisschen.
Ja, aber also das Krasse ist ja wirklich, wie geil, dass er sich dabei fühlt, dass ihn Trump noch namentlich erwähnt hat. Das finde ich eigentlich das Schlimmste vom Ganzen. Einfach, dass du siehst, was das für ein machtgeiler Selbstdarsteller ist, wo jetzt also ganz alles Politische mal beiseite, wie schlimm der Trump ist, whatever, aber es wäre bei egal welchem Präsidentin, fände ich das allein schon schlimm, dass er das huren abfiert, dass er von irgendeinem wichtigen Politiker erwähnt wird. Du bist fucking FIFA-Präsident. Das Einzige, was du machen musst, sind so ein Turnierli organisieren. Oder die Turnier von mir aus, nicht Turnierli. Aber es geht um die Spieler in diesem Sport. Und es geht nicht um dich als Klon, der dort oben dran steht und das Gefühl hat, er sei einer der wichtigsten Menschen in der aktuellen Geschichte. Also, nein, schrecklich. Und ja, natürlich, dass er den Trump dann noch lobt, das kann man eigentlich gar nicht mehr sagen dazu.
Ja, er fühlt sich einfach offenbar immer ein bisschen wohl bei den Menschen, sagen jetzt mal, nicht viel von Demokratie haltet oder auf jeden Fall auch...
Ja, natürlich, FIFA ist ja auch eine Diktatur.
...destabilisieren tönt. Ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, der Herr Trump hat ja auch leicht autokratische Züge und dass das der Herr Infantino natürlich auch immer anzieht, das wissen wir ja aus der Vergangenheit. Es ist schrecklich, also dass er dort drin steht und sich selber so... Ja, muss präsentieren und ja, einfach offenbar sich wohlfühlt in dem Umfeld von, dort sind ja auch links und rechts von mir sind ja irgendwelche Tech-Milliardäre noch gewesen, die da alle haben dürfen in erster Reihe die Amtseinführung von Trump mitverfolgen. Und das ist ja scheinbar auch überhaupt nicht so die Normalität, dass wenn jetzt ein neuer Präsident in den USA so eine Amtseinführung hat, dass dann irgendwelche so Selbstdarsteller in der ersten Reihe hocken so, normalerweise hocken dort wichtigere Menschen. Und ja, das ist einfach, es ist irgendwie peinlich durch und durch. Und auch eben, wenn man so das, was er jetzt gerade da von sich gegeben hat, wenn man das ein bisschen genauer analysiert, oder? Also, Fußball vereint die Welt, sagt er unter anderem. Ja, ich weiss nicht. Also, jetzt gerade in dem Zusammenhang, ich meine, eine der ersten Handlungen von Trump war ja, ich glaube, nur wenige Stunden nach seiner Amtseinführung, dass er den Notstand und Massenabschiebungen angekündigt hat an der Grenze zu Mexiko. Ja, notabene das Co-Gastgeberland von der nächsten WM 2026.
Absurd, oder?
Völlig absurd, dass ein paar Stunden vorher der FIFA-Präsident noch irgendetwas vom Verein, der Fußballverein die Welt und der Trump-Verein die Welt. Ja, also komm, weißt, wenn machst du etwas vor, so, das ist ja, also absurder geht's gar nicht mehr.
Ist ja auch schön, dass der Gianni Infantino immer wieder sagt, dass Fußball nicht politisch sei. Aber ja, halt nur
er
so, wie
er es halt einfach ein bisschen so zurecht, wie er das möchte. Oder?
Je nach Situation hat es halt eine andere Bedeutung, der Fußball, oder? Ja. Und seine Rolle natürlich auch, oder?
Ich glaube, es ist nur, wenn es um Menschenrecht geht, dann darf sich der Fußball nicht zu wichtig nehmen. Aber sonst bei allem anderen, was mit der Politik zu tun hat, geht es dann eben schon.
Mhm.
Ich habe noch einen guten Text gelesen, einen Kommentar von der Inga Hofmann, sie ist auf dem Tagesspiegel, ich möchte schnell eine kurze Stelle noch vorlesen. Der Schweizer Multimilliardär, der sich mal schwul, mal behindert, mal als Gastarbeiter fühlt, passt nicht nur ideologisch gut zu dem Mann, der die Rechte von Minderheiten mit Füßen tritt. Er weiß auch, dass er auf Trumps Unterstützung angewiesen ist. Mit Blick auf die Grossturniere, die in dessen Amtszeit fallen, wie die Club-WM in diesem Sommer und die Fußball-WM 2026. Insbesondere, wenn es um die Erleichterung der Visa-Anträge der Millionen Fans aus aller Welt geht, die noch mehr Millionen Dollar in die Kassen der FIFA spülen sollen. So, das erklärt eigentlich ziemlich gut, warum der Herr Infantino jetzt da gerade eine kleine Show abgezogen hat und ja, am Herrn Trump in den Arsch kriecht, wenn man es so salopp formulieren.
Ich würde es wieder mal auf den Punkt bringen. Bitte, liebe Kinder oder liebe Eltern, schaut, dass eure Kinder andere Kinder nicht mobben. Weil ich glaube, Gianni Infantino war ja ein Mobbingopfer gewesen. Und das hat er ja auch schon so mal in Interviews gesagt. Und das hat ihn offenbar nachhaltig geprägt, dass er sich jetzt überall möglichst wichtig muss aufführen muss.
Ja, und das Lustige ist ja, dass der Trump gleichzeitig eigentlich genauso Verhaltensweisen, die mit Mobbing-Tendenzen eigentlich noch fördert. Also, es ist. der hat sich Opfer und Täter quasi gefunden. Also, ja. Das ist wirklich. Eben, nochmal. Absurdität nicht zu überbieten. Es ist eigentlich wild, dass wir jetzt sogar die Einstieg so in die Richtung machen, weil, ganz ehrlich, ich habe eigentlich ja noch viel anders mit dir besprechen, gut sein.
Ja, und vor allem sind wir eigentlich recht weit weg. Also Infantino und FC Schaffhausen, die müssen wir zusammen in einem Satz irgendwie erwähnen, wie das auch immer soll gehen. Aber ja, man hat noch anders vor. Ich glaube, wir wollen ja noch kurz, wenn wir noch kurz darüber reden, was noch so ein bisschen passiert ist in den letzten Tagen.
Oder? Eigentlich, wir haben, so, das haben wir ja schon angekündigt in der letzten Folge. Wir wollen sagen, jetzt machen wir mal Fokus auf den Challenge League Start. So, wir
soll aber durchaus auch noch sein. Soll durchaus noch sein.
Ich werde natürlich da auch noch zwei, drei Sätze dazu nachher loswerden. Aber ich glaube, es ist halt so viel passiert in den letzten paar Tagen. Wir müssen sicher mal noch schnell über den Super League Start ein bisschen schwätzen. Also, mir ist vor allem eine Szene vom Spiel IB FC Winterthur auffallen. Gut, sportlich hat das Spiel jetzt auch nicht so viel zu reden gegeben, aber das ist am Anfang von der Winterthur Fanszene im Gästeblock hin, das ist natürlich schon etwas, wo irgendwie hängen geblieben ist. Ich habe noch überlegt, es ist noch spannend, mich jetzt dunkt, jetzt gerade im Fall von Winterthur, so der mediale Aufschrei ist irgendwie ein bisschen in Grenzen geblieben. Ist dir auch so übergekommen?
Ja, ist auch so übergekommen und es ist eben noch spannend, weil ich habe am Sonntag selber auch medial gearbeitet sozusagen und ich habe quasi so ein bisschen selber müssen überlegen, wie wollte ich jetzt das Gewicht und ich habe es irgendwie vielleicht zu Unrecht, aber ich habe es dann nicht grösser thematisiert. Ich habe auch jetzt nicht mega viel Platz gehabt, sondern ich habe mich dann auch auf den Sport fokussiert, um beschreiben, was passiert ist an diesem Super League-Wochenende. Aber ich habe dann gestaunt, ja, dass es auch sonst eigentlich nicht so einen grossen medialen Aufschrei gegeben hat und dass offenbar viele Journalistinnen und Journalisten ähnlich gedacht haben in dieser Situation. Ja, ich glaube, es hat wahrscheinlich geholfen, dass auch nicht wirklich etwas passiert ist in dem Sinn, oder? Aber natürlich, also so wie es aussieht, ist es sicher nicht gut gewesen. Und es ist ja noch spannend, weil es kommt ja, glaube ich, eigentlich von dort her, dass die IB-Fans viel Feuerwerk abzündet sollen haben im letzten Match auswärts in Winterthur. Nur das Problem ist, in Winterthur zündet alle mega viel Feuerwerk, weil das einzige Stadion ist in der Super League, wo kein Dach hat. Und das ist auch verhältnismäßig recht ungefährlich, wenn man die Feuerwerke zündet. Ist natürlich ganz anders in einem Stadion mit Dach, wo man es dann irgendwie so komisch so halb nach vorne zündet und es irgendwo durchspickt in einem Stadion. Also es ist natürlich absolut dumm, dass man dann das irgendwie, das ist unsere Rache. Also ja, aber immerhin, die Winterthur-Fans haben selber eingesehen und dann während dem Match ein Banner aufgehabt und sich entschuldigt.
Mhm. Also ich würde auch im Gästebereich innen kein Dach, das kann man besser sagen. Aber sonst
fair. Ist recht. Ja. Stimmt,
sonst,
stimmt.
Sonst sind wahrscheinlich etwa ziemlich alle überdacht.
Genau, ja. Aber ja, natürlich, natürlich. Ich weiß aber nicht, ob Iver da jetzt so prädestiniert ist, um mega viel zu zünden. Ich habe das Gefühl, eben, die Winterthur machen es halt alle und die Winterthur hat man wieder zurückgeschlagen. Das war vielleicht nicht so clever gewesen.
Ja, ich weiß nicht, ich finde es so spannend, wenn man solche Diskussionen mitverfolgt, jetzt bei Winti selber. Ich glaube, es regt sich recht viel darüber auf, weil sich so ein bisschen auch die Kurve ein bisschen verändert hat. Ich habe gerade im Zug von dem mal schnell Zuschauerzahlen bei Winterthur angeschaut. Das ist schon noch extrem. Also jetzt gerade der Heim-Zuschauerschnitt 2019-20 haben sie noch einen Zuschauerschnitt um die 3000 gehabt. Ich glaube, zwischendurch, Saison vorher oder so, ist er mal ziemlich tief gewesen. Es ist mal unter 3000 untergerutscht. Jetzt sind damals natürlich noch Challenge League. Und inzwischen sind sie irgendwie auf 8,5. Also ich glaube, dort ist auch natürlich jetzt sehr viel gegangen in den letzten paar Jahren. Viel in der Umgebung Winterthur haben wahrscheinlich so ein bisschen den Fußball für sich entdeckt. Und das zieht natürlich auch junge Leute an in die Kurve, ja, die natürlich ein bisschen Action und Remi-Demi suchen. Und ich glaube schon auch, dass jetzt die Eskalation, die ja offenbar nicht alle in dem Gästeblock gut geheissen haben oder die meisten verurteilt haben, dass das wahrscheinlich einfach wieder mal von ein paar Halbstarken initiiert worden ist, wo sich offenbar zu wenig ums Wohl oder ums Ansehen von der Kurvenkultur kümmert.
Ja, ist wahrscheinlich schon so. Ja, ich meine, sie sind ja Ende 80er Jahre sind sie, glaube ich, abgestiegen damals und sind dann sehr lange in dieser Challenge League unten gewesen. Und dass dort natürlich nicht die gleiche Zuschauerzahl bekommst, wie sie in der Superliga ist, ist, glaube ich, automatisch. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, der FC Aarau oder der FC Thun steigen auf, dann ist es relativ klar, dass die einen höheren Zuschauerschnitt haben in der Superliga. Ich glaube, es geht auch bei allen Clubs so. Und bei Winterthur war das halt auch ein extrem krasser Gump gewesen, oder? In der Aufstiegssaison hat man noch 5'000 Zuschauer gehabt. Und jetzt hat man das Stadion eigentlich praktisch immer ausverkauft. Und ja, es ist sicher so, dass da Leute in die Kurven reingekommen sind, wo die Kurven wachsen, wo vielleicht ein bisschen anders sind als die hart eingesottenen, die es früher gegeben hat. Sozusagen. Ich glaube, das ist ja ein Thema, wo auch so ein bisschen die Fankurve, zum Beispiel beim FCZ, haben wir auch schon darüber diskutiert. Ich glaube, in den Südkurven ist das auch ein Thema, dass die Südkurve einfach immer grösser wird und dass da einfach Leute in die Kurve kommen, die vielleicht dann auch recht weit weg sind vom, zum etablierten Kern oder so. Und durch das dann vielleicht auch sogar die Selbstkontrolle gar nicht mehr so einfach möglich ist. Also einfach ist es wahrscheinlich allgemein nicht möglich, aber noch schwieriger möglich ist, als sie vielleicht vorher war. Mhm. Weil es zeigt schon eigentlich etwas aus, wenn nachher die Fans sich selber mit einem Banner entschuldigen. Ich nehme an, die sich entschuldigt haben, sind nicht die gleichen, die es gezündet haben. Ja, gar nicht davon.
Das wäre wahrscheinlich absurd. Ja. Im Tagesanzeiger ist ein guter Text dazu gestanden. Ich zitiere da erneut: Die Veränderungen in der Bierkurve geben in der Fanszene des FCW seit dem Aufstieg zu reden. Blablabla. Im Oktober 2023 kursierte ein Aufruf gegen Gewalt, nachdem beim Auswärtsspiel gegen Iverdo ein Fan einen anderen ins Gesicht geschlagen hatte. Die Unruhe nahm auf Beginn der laufenden Saison hinzu, weil vermehrt Mitglieder der Kurve die Sozialcharta des Clubs nicht mehr akzeptierten. Diese schreibt Respekt, Toleranz und Weltoffenheit als Grundwerte des Clubs und der Fanszene fest. Genau. Also da, ja, das zeigt ja einfach auch nochmal so, dass sich irgendwo durch gerade Winti, wo eben eigentlich sich ja schon ein bisschen auch speziell, ich sage jetzt mal, ein bisschen überschriftenmäßig, Sie wollen ja ein bisschen der Club sein, der einen anderen Weg geht. So ein bisschen St. Pauli-mässig auch klar positionieren gegen rechts. Oder? Also, ist eigentlich schon noch spannend. Das ist ja eigentlich für das auch ein bisschen ein kultiger Club geworden in der Schweiz, wo,
wahrscheinlich der einzige kultige Club, den wir haben.
Ja.
Wenn man so will, oder?
Ja, ja, gut, vielleicht im kleinen Rahmen macht ihr das Breitsch auch noch, oder?
Ja, ja, klar, eben, ja.
Aber einfach so eben,
aber so von der Grössere ist
klare Haltung, schon, klar. Politisch nicht zurückscheuchen, eben sich klar weltoffen präsentieren und Rassismus auch sehr, sehr offen und direkt bekämpfen. So. Das haben sie sich ja immer ganz gross auf die Fahne geschrieben und machen sie hoffentlich auch weiterhin. Aber wenn ich jetzt das so lese, ja, dann klingt das schon ein bisschen so, dass sich offenbar neue Fans eingeschlichen haben, wo das, was der Verein jetzt eigentlich sehr kultig gemacht hat in den letzten Jahren, offenbar gar nicht mehr akzeptiert.
Ja, und das ist eine Schwierigkeit und ist wahrscheinlich auch eine Schwierigkeit, wo ich mir jetzt vorstellen kann, also vielleicht müssten wir da mal mit einem Winterthur-Kenner noch ein bisschen mehr darüber diskutieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das halt etwas ist, wo in der Challenge League bei 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern ist es halt anders, welche Leute das dann Interesse an deinem Club haben, als wenn du in der Super League bist, einer von den Grossen bist, also von den Grossen, logisch sind sie nicht den Grossen in der Super League, aber sie sind halt in der Super League. Und das lockt dann andere Leute an und das ist wahrscheinlich auch einfacher, so für einen klaren Wert zu stehen. Eben, jetzt auch, wenn du jetzt das Breitsch ansprichst, ja gut, ja. In der Promotion League kannst du natürlich dann auch für gewisse Werte stehen, kannst du es dann aber auch in der Super League. Könnt IBE das gleiche Spiel machen wie Breitsch? Oder könntest du als IBE sagen, hey, wir tun uns so klar positionieren, auch als Kurve. Funktioniert das tatsächlich? Oder gibt es dann eben innerhalb von der Kurve relativ viele Diskrepanzen? Ich meine, in der Schweiz hast du ja nicht sehr politische Fankurven und ich habe das Gefühl, es hat mit dem zu tun, dass es sonst quasi Unruhe innerhalb von der Kurven könnte geben, wenn du halt die klare Positionierung hast. Ich glaube, das ist ein recht grosser Unterschied zum Beispiel zu Deutschland, wo auch politisch sich recht oft positionieren. Zum Teil sind es links, zum Teil sind es rechts, aber sie positionieren sich recht häufig und das passiert in der Schweiz echt sehr, sehr selten.
Mhm. Ich glaube, es passiert sogar gar nicht in der Schweizer Fanszene. Das höre ich immer wieder, dass sich die verschiedenen Kurven eigentlich bewusst gar nicht äußern zu politischen Themen. Es wird ja auch nie, oder ich weiß nicht wann, es wird ja auch selten jetzt auch Kritik innerhalb von dem Fußballsystem geäußert. Also an der FIFA, an der UEFA habe ich jetzt wenig mit, oder ist mir jetzt wenig bekannt, wenn sie mal da irgendwie.
Mann, das hat es schon gegeben.
Ja,
also ich muss mich zum Beispiel erinnern, wo...
Aber
wo
zum Beispiel, so gerade zuge WM Katar, ist jetzt gar nichts passiert, oder?
Bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Ich habe das Gefühl, auch dort hat es transparent gegeben. Es hat sicher auch schon transparent gehabt, so ein bisschen, also ein Klassiker, wo wahrscheinlich in fast jeder Kurve war, ist irgendwo ein Transparent gegen den modernen Fußball oder so. Mhm. Wo ja eigentlich auch ein bisschen so Sachen impliziert. Ich kann mich noch erinnern an eine Aktion von der, also es ist halt das, was man als erstes in den Sinn kommt, ist natürlich irgendetwas beim FC Luzern, wo es mal ein Göpfspiel gehabt hat, wo irgendwie die Anspielzeit absurd früh war. Ich weiß nicht mehr, am Mittwoch um 6 oder so. Und das war, weil nachher noch Champions League gespielt worden ist und darum haben sie nicht früher dafür das Spiel, später das Spiel auf Fuß tragen. Und dort haben sie es dann irgendwie ein Schloss ums Goal da und quasi so den Abpfiff verzögert, wo ja indirekt dann auch, und dort hat es glaube ich auch andere gegen die UEFA und so. Also ich glaube, solche Sachen,
einzeln
gibt es das glaube ich schon, aber was es sicher nicht gibt, ist Grund, also ich glaube, um was es natürlich auch geht, ist Positionierung ganz klar alle Fan-Themen, oder? Kollektivstrafen haben wir jetzt noch und nöcher gesehen, dass es da transparent gibt und dass es da Statements gibt, dass man da auch zusammenspannt, über die verschiedenen Fangruppierungen hinweg. Aber was es wirklich nicht gibt, ist wirklich Positionierungen, was effektiv Politik ist, was nicht mit Fußball zu tun hat.
Man muss ja unterscheiden, betrifft es den Vereine direkt, oder? Dann ist klar, dann gibt es Protestaktionen, oder? Der Tennisball und so, Basel-Fans haben ja das auch schon gemacht. Aber,
das war, glaube ich, auch Anspielzeit wegen Roger Federer, habe ich das Gefühl. Also, okay. Das ist so politisch ist das eigentlich nicht gewesen. Also, ja, ein bisschen.
Aber eben, wenn es vielleicht Themen sind, die weiter weg sind, die dich als Verein selber nicht betrifft, so, dann glaube ich, dann sind da die Schiedskurven eher passiv. Und ich finde eigentlich den Weg, wo Vinti jetzt hier gewählt hat, ist mir immer sehr sympathisch gewesen, weil am Schluss ist es ja auch, natürlich kann ich jetzt diskutieren, inwiefern das schon politisch geht, wenn man sich einfach klar gegen Rassismus positioniert. Ich finde, das ist einfach etwas ganz Normales. So, es gibt nichts Gutes an Rassismus und generell verstoßt er eh gegen alles, was sich der Fußball ja positiv kann auf die Fahne schreiben. Eben positiv ist ja, wie der Herr Infantino am Anfang gesagt hat, es hat ja die Welt vereinen, die Menschen vereinen, und dann hat der Rassismus einfach überhaupt keinen Platz in der Sportart, und entsprechend finde ich das eigentlich sehr lobenswert, wenn das ein Verein sehr aktiv bekämpft, wie das der FC Winterthur gemacht hat. Und ich, somit da den Faden auch wieder aufzunehmen in dieser Diskussion, ich hoffe, dass sich die Fanszene wieder ein bisschen in den Griff bekommt.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, ich nehme an, es wird jetzt auch recht viel drin passieren, könnte ich mir vorstellen. Jetzt eben nach diesem Vorfall wird wahrscheinlich da etwas aufarbeitet, selber in den Bierkurven drin. Ja, kann man gespannt sein, und es wäre sicher zu hoffen, dass das, irgendwie wieder so ein bisschen so in die Richtung kommt, wie es vorher war, was wirklich einfach für eine sehr friedliche und sehr gute Fankurve gestanden sind. Ich hatte so gerade auch noch die Ausschreitungen im Kopf damals, was ist das im Cup-Halbfinale gsi? Muss man aber sagen, dass dort vor allem die Serben-Fans ja die gsi sind, wo ein bisschen schlimm da haben. Aber ist natürlich auch, ist mir im ersten Blick auch so gewesen, okay, als Winterthur ist beteiligt, gut, mit dem Hintergrund, mit der Fanfreundschaft, mit Lausanne hat sich dann ein bisschen erklärt natürlich. Aber trotzdem, also ich glaube, es wäre natürlich zu hoffen, dass das bei Winterthur in Zukunft ja nicht mehr vorkommt.
Und vielleicht wichtig einfach noch zum Anhängen, ich meine, dass die Kurve irgendwie sich wieder mal etwas dort eine Verfehlung erlaubt, so, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Winterthur-Problem. So.
Gar nicht.
Ich meine, das erlebst du jedes Jahr wieder. Ich habe es sogar schon bei ganz kleinen Kurven oder sag ich mal, bei kleineren Kurven miterleben können. Passiert auch in der Challenge League. Und natürlich muss man das auch immer ein bisschen separat betrachten. Oder? Ich glaube, da jetzt manchmal auch, ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwie da ein Statement war von irgendwelchen Kurvenmitgliedern von Winterthur, die jetzt da komplett eben gegen die Werte sind und so, wo sich da Winterthur auf die Fahne schreibt. Ist wahrscheinlich am Schluss einfach, sind ein paar aus der Reihe getanzt, haben sich ein bisschen stärker gefühlt in dem Moment, als das sie eigentlich sind. Und muss man sicher sanktionieren und super abhandeln. Wie es da genau sonst um die Geschichte steht, ob Winterthur vielleicht den kultigen Flair verloren hat. Also ich, für das sind wir auch viel zu weit weg, um das können gänzlich oder abschließend beurteilen. Ich hoffe einfach, dass sie weiterhin so ein bisschen dass sie einfach die positiven Sachen, die sie sich selber hervorheben, dass das weiterhin auch alle ihre Fans mittragen und dass sie eben den speziellen Weg weiterhin gehen können. Ich finde, das wäre sonst ein grosser Verlust, wenn man das plötzlich wieder aufgeben würde.
Definitiv. Und ich meine, der FC Winterthur ist in meinen Augen die grösste Bereicherung, die die Super League bekommen hat in den letzten Jahren. Es sind immer wieder Mannschaften aufgestiegen. Aber meistens sind sie wieder dann auch eben, ein CEO ist ab und wieder aufgestiegen und so. Aber Winterthur ist wirklich ein Standort, wo wir auf der Super League-Karte wie neu dazugekommen ist, dass man eben wirklich über 30 Jahre nicht mehr in dieser Super League war. Und ich finde den Club eine extrem grosse Bereicherung. Und auch das, was dort jetzt alles passiert ist, oder wie gross der Club jetzt ist, also immer das Stadion voll hat, auswärts eine anständige Gästekurve mitbringt und so weiter und so fort. Also extrem Bereicherung, die ich jetzt auch grundsätzlich schade fände, wenn es zum Beispiel auch, wenn man auf Sportliche geht, wenn sie absteigen oder so. Und ja, wäre natürlich schön, wenn die auch weiterhin dem Frut in Werk einstehen können. Aber ich glaube, wir haben ja noch andere Themen, oder? Wenn wir zu deiner Lieblingsliga.
Ja, zu der Challenge League, die geht am Wochenende wieder los.
Aha.
Aber ich denke, da habe ich jetzt zum guten Glück mir heute mit dir einen Experten geholt.
Natürlich.
Ja, Gutzi, wer ist dein Geheimfavorit? Wer steigt auf und wer steigt ab?
Also, ich kann natürlich schon jetzt einfach random jemandem sagen, dass es sein Geheimfavorit ist. Natürlich könnte ich jetzt sagen, hey, ich weiß nicht, etwa Garusch oder so zieht jetzt durch, aber im Endeffekt, also für mich ist ganz klar Favorit FC Thun. Die werden es in meinen Augen machen, am meisten Qualität, am meisten, also es spricht nichts dagegen in meinen Augen, wieso es nicht aussteigen sollte. Ich habe noch letzte den Mario Lustinelli kurz gesehen, den Thun-Trainer, an der Swiss Football Night, und er hat gesagt, hey, das wird unser Jahr. Also, ich glaube ihm. Ich glaube ihm vollkommen, ich vertraue Marlos Trinelli, er zieht das durch. Und dann ist auch die Frage, gell? Also ich sage, sie wären der Erste und Zweite, wenn ich jetzt einen Tipp müsste abgeben, ist natürlich die Frage, wer denn jetzt da tatsächlich auf das Zwei kommt. Ich weiss, was du hoffst wahrscheinlich sogar, dass sie erst werden. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass Aarau tatsächlich Zweit wird. Ich bin mir einfach 100% sicher, dass der Parage verliert. Also dort her.
Hä, wieso?
Also darum könnte es noch sein, weil ich denke jetzt gar aus. Ja, gut und recht, aber ich weiß nicht, ob die jetzt, also vor allem die haben jetzt auch nicht den Anspruch oder so, unbedingt auf den zwei zu sein. Und ich glaube, der Rest ist eigentlich alles so ein bisschen, ja, wieder ein bisschen ähnlich gut. Und Aarau hat eigentlich schon Möglichkeiten davor. Ich habe es übrigens auf Transfermarkt gesehen, Aarau hat sogar den grössten Marktwert. Und von dort her spricht ja nicht gegen Aarau, oder?
Ja, gut, die Challenge League. Jetzt würde ich mal entspannt bleiben mit diesen Transfermarktwert.
Mm.
Also am meisten Cash hat sicher der FC Thun. Das kann man glaub, so festhalten. Die haben es einmal mächtig zugelegt im Winter. Nochmal einen neuen Investor gefunden, der lustigerweise nicht bekannt sein in der Öffentlichkeit. Man weiss nur, dass er Schiens regional verankert sei. Hat nochmal 2,5 Millionen in den Verein gebuttert und ich glaube etwa 26% der Aktien. So. Ja, es ist bei Thun ist es ein bisschen spannend, wie sich der Verein gerade entwickelt. Der zweite Verein, den man heute kann sagen, ja, irgendwo durch eine spezielle Entwicklung, die da vorgeht. Bei Thun ist es so, dass ich meine, die sind vor 2-3 Jahren sind die noch, oder vor zwei Jahren sind die noch haarscharf an einem Konkurs vorbeigeschrammt. Jetzt inzwischen ist Beat Farnin dort drin und hat ja, ein Aktienpaket gekauft. Und jetzt ist ein zweiter Investor, seit er so quasi ein bisschen im Lead ist, ist ein zweiter Investor dazugekommen. Und plötzlich ist der FC Thun mega flüssig, kommuniziert relativ offen, dass man in die Super League zurück will. Ja. Wir hören sehr viel, was gerade dort passiert. Nicht nur positiv, ich glaube, im Hintergrund rumpelt es ordentlich. Auch der Präsident und Kultfigur Anders Gerber. Weiss man inzwischen nicht mehr so ganz genau, wie viel Macht er eigentlich noch hat.
Dort haben sie ihm ja jemanden vorgesetzt, oder?
Ja, es gibt halt einfach einen CEO. Also,
gut, es muss nicht zwingend vorgesetzt sein, ja.
Aber ich glaube einfach, dass seine Kompetenzen so ein bisschen ja, inzwischen noch beim Sportlichen liegen. Also, dass er einfach noch so ein bisschen alles rund um was mit der Mannschaft passiert, ich kann sein Know-how darin einfließen, aber alles andere, was er ja vorher auch Sagen gehabt hat, ist ihm wahrscheinlich ein bisschen weggenommen worden. Ja, du, eben, ich meine, schlussendlich, das sind Sachen, die im Background laufen, wo man jetzt hört, dass beim FC Thun nicht alles ganz so rosig ist. Am Schluss kommt es aber auch darauf an, was läuft auf dem Platz. Dort sieht es okay aus, muss aber auch ganz klar dazu sagen, vor der Hierrunde haben sie dann doch noch ein bisschen weiche Knie bekommen und Punkte liegen lassen. Jetzt sind jetzt noch 4 Punkte Vorsprung auf der FC Aarau.
Also es sind 3 auf Etoile Garou.
Ja, wieso weißt du jetzt? Also ich
will doch mal den Vorsprung auf den zweiten berechnen, nicht auf den dritten.
Das, also ich meine, das muss man Etoile Garou wirklich allerhöchst anrechnen, weil über Etoile Garou hört man nichts Negatives. Wirklich nichts. Meistens ist so, wenn so ein kleiner Quartierverein plötzlich so ein bisschen am Durchstarten ist, dann ist meistens so, läuten eigentlich alle Alarmglocken. Weil dann weisst du, irgendjemand dort hinten dran hat einfach richtig viel Stutzi gebuttert. So wie das bei Stadlos Nuschi zum Beispiel der Fall war oder bei Nio am Anfang der Fall war. Also richtig viel eben. Wir reden immer noch über Schweizer Fußballverhältnis so, aber.
Ja, also ich glaube,
die Vereine sind schon Geld. Ich würde da auch sehr, sehr, sehr prominentes Beispiel. Ja, aber bei Etoile Garou.
Immer da von einem Quartierclub zu reden, wäre natürlich ein bisschen falsch. Aber
ja, also ganz ehrlich, so fantechnisch sind es mal eher näher an einem Quartierclub gewesen, wie an einem Super League, an einem grossen Super League-Club.
Ja,
also,
ja, okay, gut, fair.
Inzwischen
ist auch ein bisschen Stadt.
Durch die Super League auch ein bisschen Fanbase bekommen. Aber wenn ich früher die Challenge League Spiel gesehen habe gegen Iverdon, also das war immer eine tote Hose, gewesen, wenn dort nicht mehr. Wie heisst es, Municipal bist. Also ja, darum. Aber eben nochmal zu Garouche. Ich glaube wirklich, guter Job, den sie machen. Viel Kontinuität, viele Spieler, die Leistungsträger, die in der Promotion League Zeit eigentlich schon einen guten Fußball gespielt haben. Eine ganz klare Spielphilosophie. sicher auch noch ein bisschen spezieller Ground dort mit dem Kunststraßen, wo eine, glaube ich, eine der schnellsten Kunststraßen in der Schweiz muss sein. Muss ganz, ganz eine eckige Unterlage sein, wenn man sie das erste Mal kickt. Und ja, ich glaube einfach ein guter Team zusammen. Die Spieler arbeiten auch nebendran. Es hat, glaube ich, so ein bisschen ähnliche Vibes dort wie damals. Wo der FC Baden aufgestiegen ist. Shoutout an, jetzt ist mir der Name wieder entfallen, aber an sie, die mich immer hatet auf Insta, wenn ich über den FC Baden rede. So, da hätten wir heute mal FC Baden mentioned, wie der Gianni Infantino würde sagen. Ja, nein, Edouard Garis gibt wirklich einen guten Job und ich gönne dir nicht das, dass die dort auf dem zweiten Platz sind. Ich glaube einfach nicht, dass es dann wirklich lange, um eine ganze Saison durchzuziehen. Ja, eben, mit einer Mannschaft, mit Spielern, die nebendran neben Fußball noch arbeitstätig sind. Irgendwann geht es einfach ein bisschen an Substanz. Und
dann aber die Frage ist ja dann auch, wenn sie denn überhaupt, also wenn sie die Lizenz überhaupt beantragen. Ich glaube eben nicht,
nein,
oder?
Glaube ich nicht.
Also darum kann man sie eigentlich im Aufstiegsrennen auch einfach schon mit gutem Gewissen ausrechnen, dass selbst wenn sie erst werden, würden sie nicht aufsteigen. Mhm. Dann steigt einfach, also dann wäre momentan gleich Aarau zweit sozusagen. Weil die halt eben, und du erst, weil du kannst einfach wie Edouard Garros ausrechnen, wenn sie ihre Lizenz nicht beantragen. Ich habe mich jetzt aber auch gefragt, wenn ich jetzt so ein bisschen drauf schaue auf die Liga. Du bist ja da der Experte, du hast mich so fälschlicherweise als Experte angekündigt, aber ich muss ehrlich sagen, ich schaue gerade schon sehr viel weniger Challenge League als Super League. Aber welche Clubs sind überhaupt die, die tatsächlich ernsthafte Absichten haben, früher oder später aufzusteigen? Also es ist logisch wie es Thun, es ist logisch wie es Aarau. Wahrscheinlich noch Vaduz und Xamax, oder? Hätte ich jetzt
ja,
so gesagt,
das ist vom Schiff aus. So.
Das sind wahrscheinlich die vier Clubs, oder? Und ich glaube, sagen so ein FC Weil oder so, ich glaube, die haben jetzt auch nicht unbedingt die grossen Ambitionen, da den Schritt nach oben zu machen.
Sind halt auch, also muss man ganz klar sagen, ich glaube, Xamax, Vaduz, Aarau und Thun sind sicher die Vereine, die jetzt am gesündesten unterwegs sind in dieser Liga. Wobei eben, also im Thun würde ich dort ein bisschen Klammern setzen. Dort ist es erst gesund, seit ein gewisser Erfahrung eingestiegen ist. Und ich habe das Gefühl, der Mensch hat sehr, sehr viel Macht dort. Und das ist immer ein bisschen heikel, wenn ein Mensch sehr, sehr viel Macht bei einem Verein hat. Aber, ja. Aber sicher Aarau, Vaduz sind sicher zwei Vereine, die sehr gesund unterwegs sind. Xamax ist auch ein heikles Thema. Präsident Gole dort am Werk hört man auch so ein bisschen, sind nicht alle ganz zufrieden. Rumort immer wieder innerhalb vom Verein. Fans sind auch nicht immer sehr zufrieden. Aber die Spieler verdienen sehr viel Geld. Bei Neuenburg hört man immer wieder, dass sie mit hohen Vertragsangebot locken. Der Wallum Faslio, der jetzt bei der Award Night, wo du auch warst, von der SFL schon als bester Challenge League-Spieler auszeichnet wurde, ist ja so ein bisschen der Spielmacher beim FC Aarau jetzt seit einigen Jahren. Die haben es ja zusammen gesehen, probiert im Sommer mit also wirklich horrend mehr Monatsgehalt zu sich zu lotsen. Er hat dann aber sich gegen das Geld und für Aarau entschieden, was sehr lobenswert ist. Ja, ich weiß nicht. Eben, Xamax hat gerade noch Trainerwechsel im Winter gehabt. Uli Forte haben es wollen schmeissen. Ihm ist dann wahrscheinlich das Winterthur-Angebot gerade ein bisschen entgegengekommen. Jetzt haben sie, Prezé heisst der, geholt, einen neuen Trainer. Und ja, jetzt muss man zuerst mal schauen, was der genau zustande bringt. Oder? Also, Prezé, Anthony Prezé.
Ja, also darum, es wird sicher spannend sein. Es gesehen sie wer da oder das Aufstiegsrennen entscheidet oder eben, wie es jetzt nicht ausgeht, aber eigentlich spricht eigentlich sehr viel schon für Thun und Aarau und vielleicht Vaduz, ich weiß es nicht, ob die da dann auch noch das Wörtchen mitreden
können. Ja, Vaduz ist ja so eine Mannschaft, die darfst du einfach nie unterschätzen. Eben, am Schluss sind sie auch mit drin, oder? Das ist ein Punkt hinter Aarau. Marc Schneider macht dort dann eben auch einen relativ guten Job.
Quizfrage. Wie viel Cup-Sieg hat der FC Vaduz?
Oh shit, jetzt kommt wieder so eine Frage.
Ich habe jetzt kurz das ein bisschen kurz am Rumklicken und bin da gerade auf eine Zahl gestossen.
Ja, Liechtenstein ist in Cup aus. Kannst du mir sagen, seit wann der ausgetragen wird als Kindertipp?
Warte, muss ich kurz nachschauen. Seit wann, dass er, ich kann dir nicht sagen, seit wann er ausgetragen wird, aber ich kann sagen, wenn sie das erste Mal geworden sind. Und zwar 48-49. Also 1949 sind sie erst nochmal Cup-Sieger geworden. Ob es auch der erste Austrag ist, weiß ich nicht.
Okay, aber fuck, da gibt es schon ewig.
Also seit 1949, ja.
Noch keine Ahnung. Ich sage. Ja, die haben es etwa 65 Mal gewonnen.
Nein, 50. Okay. Ich habe es eben so eine schöne Zahl gefunden, da war ich gefragt. Genau 50 Mal haben sie nicht gewonnen.
Krass. Rekordmeister wahrscheinlich, oder?
Also Rekordcup-Sieger, ja. Das bestimmt, ja. Also es ist, die Freunde haben mal eine Geschichte darüber gemacht, weil es der einseitigste Wettbewerb im Fußball weltweit ist, glaube ich, oder einer von den einseitigsten.
Ja, also es wird schwierig, wahrscheinlich einen anderen zu finden, der so einseitig ist.
Aber eigentlich haben sie noch nicht gewonnen. Aber ja, gehen wir zurück in den Challenge League Alltag, oder? Also ich glaube, im Liechtenstein sind natürlich Träume gross. Man hat natürlich wieder in die Super League, wo man ja auch schon war.
Ja, ist halt der, gell, was tut, muss halt irgendwie. Ich weiß auch nicht, aber der Verein müsste eigentlich auch wirklich eine Liga höher spielen. Es ist wirklich jedes Mal, wenn du in dem Rheinpark-Stadion bist, dann schaust du einfach in leere Tribünen rein. Oder?
Also eine Liga höher spielen?
Ja.
Also, dass die Leute kämpfen, meinst du? Ja. Da kommen ein paar so. Ja. Okay, ja. Aber es ist nicht unbedingt ich denke, jedes Mal, dafür, dass man wenn ich weit oben muss.
Es ist ein bisschen wie bei Schaffhausen, oder? Du gehst einfach in ein cooles Stadion eigentlich, aber es ist einfach leer. Es ist halt einfach leer, weil die Challenge League hat wirklich einfach auch außerhalb von Thun und Aarau die Menschen sehr, sehr begrenzt interessiert.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich überall ein bisschen so. Du hast einfach Thun und Aarau sind so zwei Clubs, wo wirklich die Leute halt in der Region effektiv auch immer noch packt und immer noch mitreisst. Aber es ist natürlich auch so, eben, wir haben es vorhin gehabt, als Beispiel FC Winterthur. Und Winterthur war auch so ein Club in der Challenge League. Da kann man sagen, okay, das interessiert die Leute, aber es sind super League, sind jetzt einfach doppelt so viele Zuschauer. Was ja eigentlich auch, also fast mehr als doppelt so kann, wenn man jetzt zumindest dann 3000 redet, wenn man nicht die Aufstiegssaison nimmt. Und ich denke, das ist halt an diesen Standort. Neuenburg ist es ja auch ein bisschen so. Oder? Wenn die in der Super League sind, haben sie einigermaßen okay Zahlen und dann in der Challenge League interessiert es gefühlt niemand mehr, Faduz das Gleiche. Spielt natürlich dann auch noch viel rein, da kommen auch einfach viele Gästefans. Also, das hilft dann auch ein bisschen in der Zuschauerzahl. Oder? Hast du ja gesehen bei Sadl Sanuschi, dass sie zum Teil sogar nicht mal so schlechte Zahlen hatten, wenn sie dann irgendwie Lausanne gespielt haben. Oh Wunder. Ich glaube, also der FC Vaduz ist, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine schwierige Gratwanderung, die sie haben. Oder irgendwo eigentlich hast du wahrscheinlich das Ziel, du hast ein tolles Stadion, du hast eigentlich gute Möglichkeiten grundsätzlich, hast aber jetzt auch nicht mega, mega viel Geld oder so. Aber wüsstest du, wenn wir in der Super League wären, würde es vielleicht sogar gehen, es wäre vielleicht sogar möglich. Man hat ja schon über mehrere Saisons bewiesen gehabt, dass man in der Super League dabei sein kann. Gleichzeitig ist aber das Stadion eigentlich schon relativ leer. Und es ist jetzt nicht so, dass dort, weiss auch nicht, wie viele Menschen so drauf brennen. Und man muss dann halt auch noch dazu sagen, also bei Vaduz kommt dann eigentlich immer dazu, ein bisschen die Frage, wie gut sind die Liechtensteiner im Moment? Und die sind halt einfach auch, also das Nationalteam ist ja nichts. Und das hilft halt auch nicht, wenn die irgendwie, sind selbst jetzt, sind irgendwie, wenn du das Kader anschaust, sind irgendwie 5 Liechtensteiner. Aber ja. Und wo es halt die gute Phase gab von der Liechtensteinischen Nazi, wo es dann mal irgendwie auch mal so unentschieden gegen Portugal und so Spass geschafft haben, dort ist dann halt auch der Club automatisch besser gewesen.
Ja, es ist spannend auf jeden Fall. Es ist halt immer ein kleines U und Ab bei denen, die Dutzer. Ich möchte noch.
Eigentlich müsste man ja Fadot sagen. Sie sagen jetzt, glaube ich, nicht mit einem U.
Ja, komm.
Okay, gut.
Du bist da feiner wie ich. Nein, aber wenn wir in die unteren Regionen schauen, ist halt schon noch spannend. Also zum Beispiel bei, was sich dort so ein bisschen entwickelt, der FC Schaffhausen ist ja jetzt, nachdem der Jimmy Berisha alle Alarmglocken geläutet hat, die er hat können und eigentlich von einer, schon vom Horrorszenario Konkurs geschwätzt hat, hat es jetzt neue Investoren gegeben für Schaffhausen. Und zwar sind das zwei Bauunternehmer, zwei Brüder mit dem Nachnamen Hasani, die jetzt hier einsteigen, 100% von der Aktie übernehmen. Und ich habe schon auch easy Fragezeichen, gell? Weil ich glaube, am Schluss übernehmen die eine hochverschuldete AG, wo wahrscheinlich auch also einiges muss investiert werden, damit der Verein einfach wieder auf gesunde Beine kommt.
Ist aber, meine Frage steht, ist das überhaupt möglich? Weil der FC Schaffhausen hat ja das blöde Problem, dass sie das Stadion selber besitzen. Und sich das eigentlich gar nicht können leisten. Und das kannst du dir eigentlich mit einem Challenge League Betrieb gar nicht leisten, so ein Stadion selber zu betreiben.
Ja, das ist eben...
Du musst ja eigentlich wie ein Stadion können, irgendeiner Form auslagern, irgendjemandem kaufen,
ja,
keine Ahnung.
Also, das beste Szenario wäre natürlich, dass die Stadt das Stadion übernimmt und sich der Verein...
Wie es ja eigentlich überall sonst ist.
Ja, natürlich.
Wieso ist Schaffhausen nicht so?
Ja, das verstehe ich auch nicht. Und irgendwie müssen die neuen Investoren etwas in diesem Stadion, oder irgendwie, die müssen ja irgendwie Potenzial sehen, damit sie sagen, okay, wir können, wenn euer Stadion gehört, und dann, wenn wir wieder guten Fußball spielen, kommen dann die Leute ins Stadion. Und ja, die müssen irgendeine Vision haben oder irgendetwas sehen, aber haben sich einfach auch noch nicht dazu geäussert. Und das ist halt schon noch, ja, eben solange da nicht irgendwie konkret mal etwas gesagt wird oder so, ist es natürlich schwierig, zum genau wissen, ob jetzt bei Schaffhausen alles wieder besser wird oder ob dann die vielleicht auch irgendeinmal wieder anrühren. Kann ja auch sein. Das Ding ist natürlich einfach, dass die jetzt, finde ich, finanziell schon auch ein gewisses Risiko eingehen mit dem Engagement. Und
für sie ist ja so ein bisschen der Traum verwirklichen auch, so wenn ich das ein bisschen rausgelesen habe. Sie haben ja beide geshootet, ich glaube inzwischen nicht mehr, wenn ich mir richtig bin.
Yeah.
Aber beide haben, ich glaube, so zweite Liga Inter geshootet bei Oerlikon Polizei. Und ich glaube, dass das ja wahrscheinlich halt irgendwo durch so einen, ich sage jetzt so eine Dietmar Hopp Story ist. Und wenn du jetzt blöd gesagt von dem ausgehst, also ich weiss halt nicht, ob sie auch so finanziell potent sind, wie es jetzt nicht mal ab ist natürlich, aber vielleicht brauchst du einen Schaffhausen ein bisschen weniger, als wenn du in Deutschland so ein Projekt startest. Dann kann man natürlich sich schon vorstellen, hey, hypothetisch, man investiert jetzt ein bisschen Geld, schafft es dann irgendwie die Superliga mit dem Club, und dann kommen dann auch Zuschauer und Zuschauerinnen wieder in das Stadion. Und es, also ich meine, Hoffenheim dreht sich zum Beispiel jetzt zusammen. Selber, oder? Ist von dort her eigentlich, was das angeht, eigentlich ein Paradebeispiel, dass es offenbar möglich ist, in einem Dorf, wo kein Mensch darauf gewartet hat, dass dort ein Bundesliga-Standort ist, dass dort einfach ein Bundesliga-Standort kann sein und dass das auch finanziell möglich ist. Erstens ist es in der Superliga aber ein bisschen schwieriger mit den Einnahmen, als es in der Bundesliga grundsätzlich ist.
Ja, jeder Verein in der Schweiz ist eigentlich defizitär, oder? Das ist ja in Deutschland schon ein bisschen anders.
Genau, aber wahrscheinlich, wenn jetzt du wenn du Schaffhausen jetzt blöd gesagt wieder einen Superliga-Standort könntest machen, wo dann tatsächlich auch das Stadion wieder relativ gut gefüllt wäre oder so, vielleicht ist es dann schon eher möglich, dann finanziell irgendwo durch auf einen grünen Zweig zu kommen. Und ich weiss nicht, ob das Träume sind oder ob das die Vision ist, aber irgendeine Vision muss es geben in die Richtung. Also eben in der Challenge League ist das Stadion schlicht einfach nicht, es ist nicht möglich mit dem Stadion dort. Also, ich bin zu wenig in diesen Zahlen drin, aber alles, was man in den letzten Jahren gelesen und erlebt hat, wirkt ein bisschen so. Und dazu kommt halt noch Schaffhausen ein absurdes Problem, dass man irgendwie auch die Stadt verloren hat. Und mit Stadt meine ich nicht in dem Sinne jetzt die politische Behörde, die eben das Stadion nicht besitzt, sondern effektiv die Bevölkerung, die offenbar die FC Schaffhausen nicht mehr interessiert.
Mhm. Also man muss einfach alles wieder aufbauen, oder? Das ist halt so. Ich glaube, ja. Potenzial hast du in dieser Region schon. Du musst einfach die Leute irgendwie wieder ins Stadion bringen. Und ich glaube, das ist einfach ein jahrelanger Prozess und das hast du nicht einfach so schnell gemacht. Und ja, also das Einzige, was natürlich mega würde helfen, ist so der schnelle Erfolg. Da müsstest du aber mächtig viel Geld wieder einbuttern. Und ob denn das so der richtige Weg ist, kann dir auch niemand genau sagen, weil ja, Erfolg lässt sich schon kaufen, aber es, gerade in dieser Liga kommen auch immer noch ganz viele andere Faktoren dazu. Du musst auch Glück haben, am Schluss ein super Händchen. Und eigentlich der richtige und einzige Weg sollte ja wirklich auch sein, dass man sich etwas aufbaut, das mit einer gewissen Kontinuität einfach verhebt und dass man einfach Schritt für Schritt geht. Auch Nachwuchs einbindet, ja, das ist ja ein Riesenthema in dieser Liga, wo leider Gottes eben oft viel zu kurz kommt, weil sich einfach viele Vereine immer wieder lieber quasi für den Schnellerfolg entscheidet und dann einfach halt den günstigen Spieler aus Frankreich holen, anstatt irgendwie auf einen eigenen Junior zu setzen und dem viel Spielzeit zu geben. Es ist eine mega schwierige Situation, glaube ich, bei Schaffhausen, weil sie einfach von Grund auf müssen neu aufbauen. Immerhin kann man jetzt sagen, mit dem Ciri Sforza nach einem halben Jahr als Trainer, wenn der Ciri etwas gut kann, ist es mit den Jungen arbeiten. Immer wenn er Stationen gehabt hat, wo er einfach den jungen Spielern das Vertrauen, die Spielminuten können schenken konnte, war er gut als Trainer. So, das scheint ihm gut zu liegen. Und ja, ich habe das Gefühl auch, dass einfach so mit dem mit dem Aufwind ein bisschen finanziell und ja, auch die Mannschaft ist nicht so schlecht von Winterthur. Sie haben eigentlich immer wieder gute...
Schaffhausen. Schaffhausen. Ich wollte testen, ob ich noch zulasse.
Ja, genau. Ich habe selber gerade testen. Ich glaube, dass die werden auch irgendwie den Ligaerhalt schaffen. Also ich habe da eher einen anderen Abstiegsfavorit.
Jetzt muss ich natürlich nachfragen, wählen, aber ich sage zuerst mal meinen. Meinst du, der Adler Sanusi steigt noch das zweite Mal ab?
Nein, das glaube ich nicht.
Glaubst du nie an?
Das wäre Irrsinn. Ich glaube, es verwirrt nie an.
Ja.
Gut, mit Bellinzona musst du natürlich auch immer rechnen. Die haben jetzt auch,
musst auch immer negativ rechnen, ja.
Die kann immer wieder sich etwas tun. Nein, es sind am Schluss halt wirklich einfach auch... Also dieses Jahr ist es wirklich auch spannend, weil effektiv einfach... sag jetzt mal, in den unteren vier oder auf den untersten vier Plätzen, also Tabellenplatz 7 bis 10, sind halt wirklich auch effektiv die Mannschaften, die Machenschaften am dubiosesten gewesen sind in den letzten paar Jahren. Klar, bis da Adlos und Nuschi weiss man inzwischen, hängt jemand hinten dran, wo einfach millionenschwer ist, der Herr Sir Marcus, der wahrscheinlich jetzt auch dafür wird schauen, dass der Verein schon wieder aus dieser Krise rauskommt. Und seit sie den Trainer gewechselt haben, in der Hinrunde geht es bei ihnen auch wieder klar darauf. Haben sie wieder eine Aufwärtstendenz? Die Mannschaft ist nicht so schlecht von Stadlos und Uschi. Die werden sich jetzt wahrscheinlich irgendwie in den nächsten paar Jahren gar nicht aus. Die werden sich als Mittelfeldklub in der Challenge League schon etablieren. Aber so Nia, Bellinzona, Schaffhausen, dass die jetzt da mit 16 oder 18 Punkten unten reinhängen, so, das kommt nicht von nichts. So, die Vereine schaffen einfach nicht so ganz super. Und ja.
Ja, und jetzt bei Salo Zanuschi übrigens noch einen geilen Transfer, oder? Romeo Böne.
Ah, spannend.
Finde ich noch spannende Ausleihe.
Soll er nur noch spielen, ja. Aber der spielt wahrscheinlich schon.
Ja, also ich nehme an, Biuschi wird ja wohl ab und zu ein bisschen mehr spielen, als er das Basel gespielt hat. Von dort her vielleicht auch noch interessant, oder?
Yes, ja. Eben, Bellinzona, einfach nur schnell zu sagen, haben sie einen Punktabzug bekommen, weil sie... Das ist auch eine absurde Geschichte. Du musst ja immer Ende Monat nachweisen, dass du die Spielerlöhne überwiesen hast. Die Liga fordert das quasi ein. Sie haben das nicht fristgerecht eingereicht, haben dann noch eine Verlängerung von der Frist bekommen und haben es trotzdem verkackt, die rechtzeitig nachzureichen. Und eben, das musst du ja jeden Monat machen. Und der Verein ist doch schon ein paar Jahre im Schweizer Profifußball jetzt drin. Und ja, also es ist auch so, dass man so die administrative Arbeit wirklich ernst nimmt bei Bellinzona, da kann man ein grosses Fragezeichen dahinter setzen. Also das haben mir auch schon mehrere Quellen bestätigt, dass der Verein einfach, dem ist eigentlich ziemlich alles Wurst, was so die Liga einfordert und was es so an Regeln gibt und so. Nicht einmal, weil sie wahrscheinlich dagegen sind, aber einfach, weil es interessiert sie halt nicht so. Es ist halt Aufwand, es ist halt Arbeit und das sind wir aber nicht so genau bei den Tessiner. So. Und darum, ja, der Punktabzug kommt nicht von nichts. Es ist auch immer wieder irgendwie eine offene Rechnung dort und eine offene Rechnung da. Und es wird dann schon alles irgendwann beglichen, aber erst, wenn es prekär ist. So. Also, darum,
es ist schon komisch. Ja, im Tessin sind eigentlich alle Vereine so, außer jetzt Lugano. Lugano ist früher
wahrscheinlich auch so gewesen.
Aber das ist schon, also, ja...
Das ist Irrsinn.
Ist das nur Kultur? Macht ja auch keinen Sinn, weil in Italien sind ja auch nicht alle Clips so. Es gibt schon glaub, den einen oder anderen, der wahrscheinlich auch so Wirtschaft. Aber
bei Bellinzona ist es so, wir können dich jetzt fragen, was will der Club eigentlich? Aber dann musst du ja auch fragen, wem gehört der Club eigentlich? Oder? Weil auch bei dem Besitzverhältnis gibt es sehr oft Fragezeichen. Natürlich wird ja hinter hervorgehaltene Hand wird dann gemunkelt, dass der Verein am Herr Betancur gehört, oder dass ihm sein Geld ist, das dort reinfließt. So, am Schluss weiss niemand so ganz genau, was eigentlich Sache ist. Und es gibt viele Gerüchte, die umhergehen und niemand weiß so ganz genau, eigentlich, wieso Bellinzona eigentlich in der Challenge League ist und was die eigentlich wollen. Aber tja, die Wundertüte.
Ich habe es gerne mit Quizfragen heute. Mich erinnert der AC Bellinzona recht stark an den FC Chiasso. Und meine Frage an dich ist jetzt, wo spielt der FC Chiasso im Moment?
Ja, im Tessin Regionalfußball, zweite Liga.
Dritt.
Oh nein!
Dritte Liga. Sie sind immerhin im Aufstiegsrennen voll mit dabei. Sie sind drei Punkte nur hinter Rapid Lugano.
Ist glaube noch geil, weil die haben ja aus der Zeit Challenge League zu Ende, die haben noch so eine kleine Fankurve und die ist immer noch am Start. Also das ist,
geil.
Das ist immerhin. Das ist dann schon fast wieder ein bisschen kultig, was dort passiert.
Ja, aber wirklich grossartig. Jetzt spielen sie gegen Stabio und Raganta und Riva und whatever, also irgendwelche kleine Tessiner Dörfli.
Was, dritte Liga?
ist schon ein bisschen witzig.
Also, wir reden jetzt natürlich von einem riesen Downfall, reden, aber Chiasso war halt auch schon einfach immer ein hoher Provinzverein gewesen. Also es ist irgendwie so...
Aber lustig war ja, ein wie lang ist jedes Jahr irgendeine Mannschaft zwangsrelegiert worden. Also ich glaube, Le Mans, dann Wolle, dann was war noch so? Gewesen?
Gut, Wolle ist freiwillig, aber ja.
Le Mans glaube auch, also okay. So zwangsrelegiert oder freiwillig, aber whatever, irgend so etwas, aber immer so wirtschaftliche Gründe und so. Und Chiasso ist dann immer der Profiteur gewesen, weil sie sind eigentlich immer Letzte geworden, gefühlt irgendwie 5 Jahre nacheinander. Ja, sind dann ein bisschen länger in der Challenge League geblieben, aber irgendwann trotzdem nicht mehr. Aber es ist krass, dass die so, ja.
Ja.
Und eben, sie sind nicht einmal erst.
Das ist natürlich Herzbrot für all die Chiasso-Fans, die es gibt. Hey, ich komme noch schnell zu meinem letzten Text. Ich glaube, sie gehen runter. Ja, ist ein, ich habe im Winter mal noch einen Artikel geschrieben, Tim Speicher. Das ist ja der junge Basler Golis, Nummer 4, 20 inzwischen, der auf Leihbasis zu Stade Nio geschickt worden ist und jetzt dort die Runde bestritten hat. Der hat jetzt einen recht wilden Winter hinter sich, weil sie haben dann plötzlich so ein bisschen plus minus gesagt, ja, du kannst im Fall da nicht mehr spielen. Geh bitte zurück oder löse bitte deinen Leihvertrag auf. Dann hat irgendwie Basel mal eins gefunden, du, nö, sicher nicht. Es gibt ganz klare Bedingungen. Und ja, meistens in diesen Leihverträgen ist ja auch noch drin, so wie oft der Spieler muss spielen muss. Und wenn das der Club nicht einhält, dann gibt es eine Strafe, die fällig wird und so. Also ja, recht verstrickt. Und dann ist es natürlich dann, ja, auch spannend, wie das verlaufen ist, eben, weil Nio dann plötzlich findet, ja, nein, Leihverträge, wenn wir nicht, lösen wir jetzt auf. So. Und die anderen sagen natürlich, nein. Ihr müsst euch an den Vertrag halten.
Aber wie kann man es denn zusammenfassen? Also hat es auch leistungsmässige Gründe? Also ich finde so einen Leihvertrag noch schwierig, wenn es tatsächlich so war mit dem FC Basel, dass du irgendwie musst zusichern als Datenion, hey, das ist bei uns Stammgoli. Wo du je nachdem...
Ja, das ist halt schon oft mit, sag ich jetzt mal, mit Leihspielern. Dass kleinere Vereine so Leihspieler können holen. Ist halt, dann musst du auch das Commitment abgeben, dass die Spielzeit überkommen. Oder? Das ist
eigentlich aber ich schon aus. Ja, aber jetzt gerade bei meinem Goalie, also eben, ich kann es nicht beurteilen, wie gut das war. Auch wenn jetzt die Leistung nicht um wäre und du bist im Abstiegskampf in der Challenge League, würde ich theoretisch als Trainer irgendwann auch sagen, hey, Mischi, wo der Absolut, Vertrag
geht. Das hat ja der Trainer auch gemacht. Der Christoph Gaschili, wo eigentlich, also es ist eine sehr zähe Hinrunde gewesen, bei Stade Nio. Sie sind ja nach letzte Saison war ja ihre erste Saison da oben gewesen, und
das verflixte zweite Jahr.
Ja, es ist wirklich das verflixte zweite Jahr, wo sie einfach ihre gute Leistung wollen bestätigen und dann haben sie sich ins Beissen gehabt. Unter anderem sicher ist es auch am Team nicht gut gelaufen im Goal. Er hat immer wieder auch gute Matches drin gehabt, aber es ist dann einfach halt vielleicht ein bisschen zu wenig konstant gewesen und man hat dann auch schon mal gewechselt so auf der Goalie-Position. Aber ich glaube, das eine hat wie so mit dem anderen nichts zu tun. Weil zum Beispiel der Christoph Gaschili, der wird sehr geschätzt in der Challenge League Kreise, so, der gilt als Trainertalent und hat auch Nio schon in die Challenge League geführt. So. Und hat jetzt eigentlich nach einer schwierigen Hierrunde, hat er am Schluss in den letzten 4 Spielen, hat er wie nochmal den Drive eigentlich gefunden und hat nochmal recht viele Punkte können verbuchen, 2 Unentschieden, 2 Siege. Und hat eigentlich das Team voll hinter sich gehabt, ist dann aber plötzlich überraschend dann geschmissen worden am Schluss. Weil irgendwie scheint es, keine Ahnung, der Grund muss äußerst banal gewesen sein. Irgendwie haben sie mit dem Lohn runtergehen vom Trainer oder den Vertrag umstrukturieren und der Trainer hat gefunden, nein, sicher nicht. Und dann hat ihn dann die Vereinsleitung geschickt. Und ja, man hört jetzt einfach, dass Nia inzwischen, dort hat ja, der Verein hat ja übrigens auch die gleiche Besitzerfamilie gehört wie Stade Lausanne-Uschi. So.
Das ist ja eben auch mega spannend, das ganze Thema. Und da hat man ja noch der ist Stade Nia am Sohn gewesen. Genau. Aber inzwischen ist ja der nicht mehr dort, oder?
Ja, der hätte auch müssen gehen, oder? Weil die Liga natürlich dann irgendwann gefunden hat, es geht nicht, dass Stade Lausanne-Uschi und Nia beide. Ich weiss nicht, ob es entscheidend war, dass Stade Lausanne-Uschi in die gleiche Liga reingekommen ist. Dass man jetzt wirklich, dass die Liga jetzt wirklich wahrscheinlich wie so eine strikte Trennung erfordert hat. Auf jeden Fall, seitdem ist eigentlich der neue Präsident, bin ja Michael Palma heisst er, ist so ein bisschen der was sagen hat. Und ja, jetzt gefühlt nach kürzester Zeit wirkt es so, als ob alles, was irgendwie Geld kostet in diesem Verein, wird irgendwie aus dem Weg rausgeräumt. Eben, Trainer hat man jetzt aus dem Weg rausgeräumt, das Team hat man zurückgeschickt auf Basel. Ich habe auch gehört, mehrere Spieler oder sogar jedem Spieler ist nachgelegt worden, dass wenn er das Angebot bekommt, dass sie können oder sollen den Verein verlassen, so quasi Einsparungen machen, die man kann. Ja, kein eigenes Geld mehr einschiessen. Also ich habe das Gefühl, oder die Tendenz ist so ein bisschen die Richtung, so alles, was richtige Ausgaben geht, zu minimieren. Offenbar hat dort irgendjemand die Lust verloren als im Spielzeug.
Mhm. Ja, das ist natürlich.
Und da sind wir am Schluss ja auch wieder beim Punkt, wo der Herr Tami angesprochen hat, oder? Dass man quasi der Nachwuchs quasi vernachlässigt wird in dieser Challenge League. Ja, natürlich wird der Vernachwuchs. Natürlich wird der Nachwuchs vernachlässigt. So. Weil einfach viel. Ja, es läuft einfach vieles. Nicht ganz so super. Es ist oft auch eine Geldfrage. Eine Frage auch von Ruhe und Kontinuität. Das Thema Nachwuchs wird ja auch ganz unterschiedlich gewichtet. Also, ein FCA investiert pro Saison oder pro Jahr, so muss ich sagen, 2 Millionen in Nachwuchs. Also 2 Millionen vom Budget gehen automatisch in Nachwuchsabteilung rein. Andere wie Bellinzona schliessen sich einfach irgendwie einem das sind der Nachwuchsprojekte, oder? Und haben nicht mal so richtig einen eigenen Nachwuchs, oder? Und das ist halt schon, ja, die Unterschiede sind riesig in dieser Liga.
Ich habe damals auch noch gegen den Nachwuchs von der AC Bellinzona geshootet. Wir haben, glaube ich, sogar einmal gewonnen. Also,
ja, also es gibt schon
einen
Bellinzona-Nachwuchs, aber ich glaube, es gibt ja wie so eine Designer-Auswahl, wo sie.
Aber also,
dort übernimmt die AC Bellinzona keine tragende Rolle, so, die schliessen sich dort einfach an.
Ja, kann ich zu wenig beurteilen, wie es jetzt ist. Damals war es, glaube ich, wirklich noch voll getrennt, aber das ist natürlich auch Ewigkeiten her, wo ich im Nachwuchs war. Aber also irgendwo durch, man hat jetzt mit dem Schulki Asumboa trotzdem, also jetzt wieder bei Nia und nicht bei Bellinzona,
einen neuen Goalie geholt.
Und zwar einen Goalie, den man kennt, wo man eigentlich auch weiss, dass der, wenn er zumindest fit ist und alles, dass er eigentlich ein voll solide Challenge League Goalie kann sein. Er war sogar phasenweise auch Super League Goalie. Ich habe gestaunt, als ich kurz drauf gegangen bin. Er war jetzt irgendwie 1,5 Jahre arbeitslos gewesen. Also.
Ich nehme an, der hat auch einen relativ günstigen Vertrag unterschrieben. Oder man macht natürlich den Trick 69, den wir auch schon mal besprochen haben mit dem RAF.
Das ist natürlich möglich, ja. Könnte sein. Ich finde es wieder spannend, dass ein 32-Jähriger 1,5 Jahre lang arbeitslos war. Also, ich weiß nicht, aber arbeitslos war oder aber einfach vereinslos war.
Ja, in der Regel, wenn sie ja keinen Verein haben, sind sie ja irgendwo gemeldet beim RAF, oder?
Ja, aber er hätte ja können sein. Also ich hätte es auch zugetraut, okay, wenn du mit irgendwie über 30 dann 1,5 Jahre lang keinen Club mehr hast, dann fährst du irgendwo in einem Büro anfangen oder irgendetwas machst du dann. Du machst ja nicht einfach nichts. Er hat jetzt nicht eine Karriere gehabt, die er ausgesucht hat, die er nicht mehr müsste arbeiten
müsste. Ich glaube, er hat sogar zwischendurch beim FCA trainiert. Bin gar nicht sicher. Aber ja. Kann sein.
Möglich.
Du, eben, also es ist und bleibt kompliziert in dieser Liga.
Übrigens, auch gegen ihn habe ich mal geshootet.
Ah, da gibt's.
Die Junioren. Hast
du das Goal geschossen wenigstens?
Nein, man kann Stich gehabt. Er war dort beim FCL U18 oder so. Und wir sind dort auch so in diesem Alter gewesen. Ich glaube, wir haben etwa 9-1 verloren.
Okay.
Ein Goal haben wir gemacht, aber es war nicht ich. Und ich glaube, dann war es sogar nicht mal er im Goal. Ich bin mir nicht sicher, ob sie irgendwie eine Halbzeitpause gewechselt haben oder so. Naja.
Tja.
Gut. Andere Geschichte.
Andere Geschichte. Du, ich bin gespannt. Eben, mein Tipp nochmal, Nia geht ab. Schaffhausen schafft es knapp. Ja. Und oben. Ich möchte jetzt nicht irgendwie böse Geister beschwören oder so. Darum sage ich jetzt mal, enthalte ich mich jetzt mal mit einem ganz klaren Ausstiegstipp. Ich sage einfach, Aarau Thun und Vaduz werden den unter sich ausmachen.
Ja, das würde ich jetzt mich da ein bisschen anschliessen, was das angeht. Und eben, die Frage ist dann halt auch, wenn es hypothetisch Aarau oder Thun oder Vaduz, wer auch immer dann zweit ist, es kommt dann mega darauf an, wer zweit letzte ist in der Super League und was der gerade für eine Phase hat. Ich habe das Gefühl, dass, ja. Wobei, aber letztes Jahr hätte ich auch den Unteraufstieg zugetraut und sie hat gegen GC gleich verloren. Ja.
Hey, es ist am Schluss ist so. Eine mega Glückssache, oder? Also, ja. Es wird auch, wie auch die letzten paar Saison, gut, letzte Saison war es relativ einseitig, weil es einfach, ja, sie hast vorher weggezogen gegen deinen Sturm.
Wobei Thun hat sogar in der allerletzten Runde, da bin ich nämlich im Stadion gewesen, hat jetzt noch, wenn es gut gelaufen wäre, also gut gelaufen im Sinne von sie gewinnen, sie haben auch gewonnen, aber wenn sie auch gleichzeitig verloren hat, hat sie tatsächlich noch direkt aufsteigen können. Also sie sind nicht so weit weg
gewesen. Aber Challenge ist traditionell schon auch immer relativ eng bis zum Schluss. Meistens noch mehrere Mannschaften, die um den Aufstieg oder um den Barrage kämpfen.
Aber letztes Jahr waren es wirklich einfach nur zwei gewesen. Und eben auch sie noch ein bisschen mit Vorsprung drum. Ja.
In der Saison vorher ist er sogar mit den beiden Lausanne-Vereinen Iverdon, wie plötzlich Meister. Aarau ist auch noch im Rücken. Sie haben auch noch bis zum letzten Spieltag können hoffen, dass sie auf den Barrageplatz kommen. Also es ist immer eng.
Und Uschi steht dann auch in den Barrage auf. Also man kann schon sagen, man kann den Barrage mal gewinnen.
Ja, das scheint möglich.
Aber tendenziell hat man ja schon schwierigere Voraussetzungen, muss man sagen, als Unterklassiker. Darum vielleicht eben, wenn Aarau aufwappt, vielleicht müssen sie einfach mal versuchen, in Erster zu werden.
Guter Tipp, ich gebe mir das mal noch weiter. Werden doch erst.
Einfach so, dass sie es mal.
Kann man voll easy aufsteigen, wenn man erst wird.
Ja.
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 Es war ja mal dort sehr eng, wo du das letzte Spieltag, das hätte ja einen Sieg gelangt, wir wären direkt durchgegangen.
Mhm.
Also gar so unentschieden. Leck, ist das bitter gewesen.
Wer ist nachher rauf? Ist Vaduz dann rauf? Nein.
Ja, das war. Nein, das war Vinti.
Ah, ist Vinti dann rauf?
Vinti direkt. Und Schaffhausen in Barrage. Gegen Luzern nachher.
Ah, voilà. Ja, gut, aber Barrage hat er eh verloren dort. Also gegen das FC Luzern hat wahrscheinlich jeder Challenge League Club Mühe gehabt.
Damals noch bei Aarau auf dem Platz Kevin Spadanuda und Torna Trudani. Beide jetzt beim FCL.
Voilà.
Tja. Ja, gut.
Sehr gut.
Ich glaube, wir wären durch für heute.
Mhm.
Ich möchte eigentlich jetzt noch nicht so über Barrage und so Zeugs reden. Da kommt dann alles erst noch in ein paar Monaten.
Ja, das kommt dann noch. Ja. Das kommt dann noch.
Aber vielleicht noch einfach zum Fazit ziehen. Es ist heute auch ist manchmal noch schwierig, so, wenn man über verschiedene Vereine und Situationen und so probiert zu reden, um da irgendwie einen Faden zu finden oder eine runde Geschichte daraus zu machen. Aber ich glaube, so fazitmäßig kann man schon sagen, Challenge League im Zustand, wie sie jetzt ist, kann nicht lange so weiter funktionieren.
Aber das ist ja schon seit gefühlt immer so.
Es gibt viele Vereine, die zu wenig gesund funktionieren und einfach auch wirtschaftlich nicht auf gesunden Beinen stehen.
Genau, aber ich meine, es hat eine Phase gegeben, die noch schlimmer war. Ich glaube, da haben sie immer 5 Saisons nacheinander oder so, haben sie keinen sportlichen Absteiger mehr gehabt, weil immer ein Mann, der aus irgendwelchen Gründen sich aus der Liga zurückgezogen hat oder relegiert worden ist. Und irgendwie, wenn man die Liga anschaut, ist es irgendwie gefühlt bei der Hälfte der Liga traut man es zu, dass es das ja noch so zu dem kommt. Das ist eigentlich schon recht. Das Tragische ist einfach wirklich die grossen Clubs, wo du sagst, wo wahrscheinlich eben auch ein gewisses Potenzial haben. Eben Aarau Thun ist klar. Dann auch Vaduz Xamax, so, die haben ein gewisses Potenzial. Dann hast du einen FC Wil, der seit Jahren, kann man auch mal lobend erwähnen, eigentlich sitzt nachher das mit diesen Millionen von den Türken nicht funktioniert, hat sie dort aber eigentlich sehr kontinuierlich gut gearbeitet. Und auch wirklich ein klarer Challenge League Club ist, der das auch gut macht. Und sonst hast du eigentlich in dieser Liga einfach Clubs, die wo ein bisschen dubios sind, wo nicht genau weiss, wo es hergeht, was genau der Plan ist, von wo das Geld kommt, von wo überhaupt das Interesse rum ist. Weil es eben auch irgendwie gefühlt in den Regionen gar niemand so richtig interessiert. Ist es ein bisschen böse, vielleicht auch häufig, eben, ist es irgendein Club, ein Quartierclub aus der Romandie oder ist es eben ein Designer Club jetzt bei Benzona, wo du irgendwie auch nicht genau weiss, was ist jetzt wirklich ihre Strategie oder was ist genau der Plan. Ja, man kann da schon ein bisschen Fragezeichen stellen hinter einer Liga, wo wahrscheinlich eben auch finanziell halt einfach eine schwierige Liga ist, weil du bist so zwischendrin, irgendwie hast du Profis, aber irgendwie, irgendwie verdienst du eigentlich nicht genug Geld, um tatsächlich einen Profi-Club zu finanzieren.
Klar. Ja, und eben, es ist einfach, gerade so bei den kleineren Vereinen, ist es einfach ein hoher Verlustgeschäft, um mitzuhalten. Also die brauchst du eigentlich fast einen mit viel Kohle, wo einfach sagt, du, mir ist jetzt egal, wenn wir da tiefe rote Zahlen schreiben am Ende des Jahres, ich brauche einfach mein Spielzeug. So.
Vielleicht hat das jetzt der FC Schaffhausen genau gefunden, oder? Wenn du sagst, das sind ehemalige Amateurfußballer sind, die es selber als Profis nicht geschafft haben, aber wahrscheinlich Bock drauf gehabt hätten. Vielleicht ist das für die tatsächlich so.
Ja, und ich attestiere jetzt Schaffhausen schon auch ein höheres Potenzial wie Stadler Sanuschi, wie Nia, wie Bellinzona. So, bei diesen Vereinen
ja, ich würde Bellinzona, glaube ich, ehrlich gesagt noch eine kleine Ausnahme machen. Aber bei den anderen würde ich auch sagen, also Bellinzona, glaube ich, grundsätzlich hat es ein Einzugsgebiet, weil du auch siehst, dass der FC Lugano nach wie vor nicht das ganze Tessin abhalten. Und das ist, also eigentlich, das Nordtessin gehört eigentlich da zu Bellinzona, auch vom Einzugsgebiet. Theoretisch wäre jetzt schon auch etwas möglich, habe
ich
das Gefühl.
Ich glaube auch nicht, dass es unter der aktuellen Leitung dort möglich ist, weil Klar. Die einfach sich zu wenig um die Umgebung kümmern und um. Also, ich weiß nicht, wenn du zuletzt im Cornaredo im Kommunale gewesen bist.
Aber, das heisst ja jedes Stadion leicht Kommunale.
Ja, das heisst jedes Stadion das sind Kommunale. Aber das Fußballerlebnis bei der AC Bellinzona ist etwa gleichzusetzen, wie wenn du bei deinem lokalen Dorfverein gehst, einen Match schauen gehst. Kannst froh sein, wenn einer den Grill putzt hat vorher.
Ja.
Und den Wurst willst du holen oder so. Das ist halt so ein Thema. Ich glaube, am Schluss führt eigentlich nichts daran vorbei. Du musst die Superliga nochmal erweitern, nochmal vergrössern, damit die Vereine, die kaputt gehen würden, wenn die Challenge gegen unten öffnest, dass die kannst du hochziehen, oder? Dass die Wirtschaft quasi retten kannst.
Jetzt haben wir ein grosses Thema auf, aber ich glaube nicht, dass das so schlau ist.
Nein,
das ist
die einzige richtige Lösung.
Aber du gehst schon kaputt, wenn du absteigst. Wenn dann der FC Sion oder der FC Zürich oder wer auch immer absteigt, außer du nimmst mega wieder Geld in die Hand, dass du sicher auch wieder aufsteigst, ja. Aber wenn dann auch oder einer von diesen Clubs, wenn der FC Aarau wieder absteigt, dann bist du in dieser Liga unten, wo dann auch die drei anderen fähigen Clubs dort unten fehlen, oder? Das ist dann schon schwierig. Und was wir ja auch gesehen haben, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo wir die Diskussion hatten wegen 12er-Liga, whatever. Und ein Shoutout da an dieser Stelle an Philipp Guckisberg von der Swiss Football League Kommunikationschef. Ich habe mit ihm mal irgendwie über das telefoniert, wo dort der Modus relevant ist und so. Und dann habe ich gesagt, hey, es wäre doch eine geile 16er-Liga und so. Und da auf aufzählen. Und dann so, schau, alles gut und recht. Aber selbst wenn es eine 12er-Liga ist, musst du schauen, am Schluss steigt eben nicht Aarau und Thun auf und Xamax und Vaduz, die du watchst, sondern steigt in irgendeine Mannschaft auf, die du nicht watchst. Ist aufgestiegen, Iverdon und Losanuschi sind die zwei Clips gewesen. Und das sagt ja eigentlich alles aus, wenn du die Liga erhöhst oder vergrößerst, sind nachher nicht unbedingt zwingend die Clips drin, sondern dann ist es vielleicht einfach für ein Etoile Garros möglich, um da zu sein. Wobei eben, bei denen muss man sagen, die arbeiten offenbar immerhin gut, oder dann nimmt eben doch noch ein bisschen Geld in die Hand und macht das Nione wieder vor dem Mann und die steigen dann auf. Und Aarau ist dann in einer Liga, wo dann eigentlich eine Promotion-Liga ist.
Klar. Gut, man muss natürlich auch sagen, gell, jetzt in dem Fall bei Stadler Sanuschi und Iverdon Azzurri waren einfach auch zwei Vereine, die eine finanzielle, viel grössere Schlagkraft hatten, als man eigentlich so ein bisschen von außen vermutet hat. Weil einfach hinten dran schon, auf der einen Seite hat man den Deal mit dem Amerikaner schon vorher gefädelt gehabt und auf der anderen Seite bei Slow haben wir jetzt schon benannt, oder? Eben am Schluss. Dort jetzt in diesen zwei Fällen ist dann halt auch mit Geld einfach aufgegangen. Ich glaube aber trotzdem so langfristig setzt sich eben dann schon die Vereine durch, wo einfach eine saubere Arbeit macht oder machen, wo auch einen Nachwuchs einbinden oder einen Nachwuchs vor allem auch haben. Ich glaube schon, dass das so irgendein ist, korrigiert sich das schon über die Jahre. Darum habe ich das Gefühl, es ist, wenn wir den Kritikpunkt vom Herrn Tami nehmen, Nachwuchs muss besser gefördert werden, mehr Spielminuten für junge Spieler, sehe ich den einzigen Weg, dass man oben vergrößert.
Es ist natürlich klar, dass das die Aargauer sagen, sie haben schon mal geschafft, unter anderem der FC Aarau war beteiligt in der Vergrößerung der Liga, dass sie endlich mal dabei sein können. Sind sie trotzdem nicht, jetzt müssen sie die Liga noch grösser machen. Aber, nein, sie steigen jetzt vielleicht auch auf, who knows. Aber
Challenge League ist, glaube ich, auch schon mal, also, ich weiß nicht, ob es da jetzt schon Nazi B gewesen sind, aber die war
riesig, oder? Also, die war zuerst sogar eine 18er Liga, wo sie als Challenge League gegründet worden ist, und nachher ist sie eine 16er Liga gewesen, genau. Übrigens, 18er Liga, an und dazumal auch noch mit dem FC Luzern, der irgendwie gegen Boom oder so gespielt hat. Auch ein ganz grosser Challenge League Club gewesen. Ich glaube, irgendein Dorf mit weniger als 1000 Einwohnern oder so.
Und weißt du, bei der Challenge League müsstest du ja nicht sagen per se, ja, es ist jetzt eine Amateurliga. Du kannst ja gleich gewisse Ambitionen, weißt du, die Vereine irgendwie mitbringen müssen. So einfach als Mindestanforderung, dass man ein TV-Spiel übertragen kann und so. Oder irgendwie so abtrennten Gästesektor, also so Geschichten. Also die Anforderungen kann man ja behalten. Also die können die meisten Vereine aus der Promotion League, die ein bisschen Ambitionen haben, könnten die Anforderungen auch stemmen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass nachher irgendwie nur Amateurvereine von unten hochkommen. Ich meine, jetzt hat es schon in der Promotion League mit Biel, Rapperswil, Baden ist jetzt weit entfernt vom Aufstieg, aber rein von den Möglichkeiten her, das wären ja alles Mannschaften, die
grün
wären. Kriens, Bardo, ja, kam eigentlich auch ein bisschen. Also, es hat schon einige Mannschaften dort unten.
Kam ist sogar mal eine Saison in dieser übergrossen Challenge League-Saison. Sind sie mal dabei gewesen. Und ich glaube, sie sind irgendwie mit etwa 3 Punkten letzte Woche oder so.
Ja.
Aber ja.
Also,
ja,
zum Beispiel,
und damals
also,
haben die dabei sein, ja.
Ja, gell, und ich bin nicht schlecht gestaunt, hier der Aufsteiger WW, zum anderen Ende von der Schweiz. Die haben im Bad Imesch sind die mit 50 Auswärtsfans gekommen, so. Die haben anscheinend eine riesen Fankultur dort unten.
Geil.
Also das ist, es hat schon ein paar okay Vereine, spannende Vereine dort unten, wo dann vielleicht plötzlich ganz interessant könnte sein für eine Challenge League. Also alles kaputt geht dort nicht, bin ich überzeugt.
Ja, eben, aber also, ob jetzt das Nachwuchsproblem in den absolut löst, weiss man nicht. Weil man hat ja damals gesagt, G12er Liga oder Super League, dann wird mehr Junge eingesetzt. Das haben wir unter anderem auch gesagt hier im Podcast. Und Fakt ist, dass das eigentlich außer dem FC Luzern niemand macht. Und es ist ja niemand im Abstiegskampf. Also 3 Clubs sind im Abstiegskampf. Aber all die FC St. Gallen, Sions, all die Clubs dort, FC Zürich und so weiter und so fort, sind weder unter Zugzwang, dass sie irgendwie den Titel gewinnen müssen, noch sind sie im Abstiegskampf. Und wir haben eigentlich gesagt, ja gut, wenn sie dann nicht mit dem Abstiegskampf immer sind und immer Angst haben, ah scheiße, wenn wir nicht gerade in den Top 5 sind, dann sind wir eigentlich schon fast abgestiegen. Dass dann die Jungen würden spielen, aber faktisch, die spielen ja trotzdem nicht.
Mhm. Ja, eben, es ist noch schwierig, so herauszuarbeiten, eben, was ist so der optimale Zustand, dass die Jungen möglichst viele Spielminuten bekommen. Ich glaube, der optimale Zustand ist, dass du ein gutes Teamgefüge hast in deiner ersten Mannschaft, dass der Kader nach einem gewissen Konzept aufgebaut ist und eine klare Spielphilosophie im Verein hast. Weil dann kannst du auch easy mal für eine halbe Stunde irgendwie den 18-Jährigen aus dem Nachwuchs bringen, weil er genau weiß, was shootet die für einen Fußball. Und er weiß ganz genau, dass er links und rechts von sich zwei Leaders hat, wo, wenn er einen Fehler hat, dann gibt es nicht gerade einen Gegengol, sondern dann kann das auch irgendwie jemand ein bisschen auffangen. Am Schluss ist das wahrscheinlich der optimale Zustand, um Nachwuchsspieler möglichst schnell an Profifußball anzuführen. Und das andere Szenario ist natürlich das, dass die Spieler gegen unten auslehnst, oder? Dass du Partnervereine hast in der Challenge League. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das. Aber tja, eben.
Sind wir noch allgemein geworden hinten?
Es ist ja ein Problem, wo auch nicht, es ist nicht ein ausschließliches Challenge League-Problem. Es ist auch ein Problem von der Super League.
Nein, aber klar, darum habe ich so gesagt. In der Super League ist es ja genau gleich. In der Super League spielen so wenig Schweizer, also junge Schweizer wie noch nie. Und wenn der FC Luzern würdest abrechnen, wo einfach ein absoluter Ausnahmefall ist im Moment, wie geschafft wird, was die Einbindung von der Jungen aus dem eigenen Nachwuchs abgeht, wenn die würdest noch minus rechnen, dann hat praktisch gar niemand mehr, der wirklich auf Junge setzt. Es ist wirklich krass, wie wenig es sind. Und eben, darum habe ich junge Schweizer gesagt, weil es gibt natürlich ein Beispiel wie der FC Basel, wo junge Mannschaft auf den Platz stellt, ja, aber sind das wirklich Spieler, die ausgebildet werden für den Schweizer Fußball, sechs für das Nationalteam, sechs für die Schweizer Liga? Nein. Sondern die sind da für eine Saison und um dann nachher möglichst viel Cash zu verkaufen. Haben wir ja da schon ausführlich diskutiert und ist von mir aus, ja, man kann es machen. Und so wie es jetzt beim FC Basel läuft, muss man sagen, es läuft ja auch nicht mega schlecht jetzt im Moment. Sportlich funktioniert. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass dort Spieler dabei sind, wo einfach die FC Basel maximal als Zwischenstation sehen.
Mhm. Wir haben noch viel Arbeit vor uns.
Ja.
Also nicht mehr als Journalist vielleicht nicht, aber die Liga, der Schweizer Fußball.
Ja, aber das ist ja auch immer ein laufender Prozess, oder? Da geht es immer weiter. Aber hey, ich freue mich, dass jetzt noch der tollsten Liga in der Schweiz und die zweitollste Liga anfängt. Deine Lieblingsliga.
Weißt du, die Liga interessiert mich wahrscheinlich auch nur noch feuchten Furz, wenn
also wenn im Sommer, wenn im Sommer der FC Aarau aufsteigt, interessiert, dann können wir ja nicht mehr über die Challenge Liga, das machen wir dann.
Doch. Natürlich, ein bisschen etwas kommen schon noch mit über. Vielleicht ist ja dann Baden irgendwann in der Challenge Liga, dann kann ich dann dort auch wieder darüber schreiben oder auf jeden Fall etwas erzählen. Aber ja, es ist natürlich schon so, dass wenn du jedes Wochenende irgendwo auf dem Platz bist in dieser Liga, kommst du natürlich viel mit über. Du kennst aus der Super League, ich zahle vor allem aus der Challenge League. Aber tja, so ist das. Ich würde sagen, wie hat der Infantino gesagt, Football unites the world. He?
Football Soccer unites the world, hat er glaube ich gesagt. Er hat Football oder Football and Soccer oder irgendwie so, aber er hat tatsächlich das Wort Soccer genommen, was ich schon auch das schon speziell gefunden habe, dass das der FIFA-Präsident so benutzt.
Tja, sind wir durch für heute?
Ja, ich würde sagen, nur noch ganz etwas Kleines. Der David Beckham ist am WEF und hat gefunden, der Manuel Akanji sei der beste Schweizer Fußballer im Moment. Das einfach noch kurz einwerfen.
Das ist wahrscheinlich einfach der Einzige, den er kennt, weil er gerade auf der Insel spielt. Oder?
Wahrscheinlich.
Das ist er, kennt er noch.
Aber ja, den Xhaka müsste er eigentlich auch kennen. Ja, das stimmt. Aber ja, hat er nicht erwähnt.
Ja, gut. So Unrecht hat er nicht, oder? Also,
nein, so Unrecht hat er natürlich nicht.
Also, aber kannst du diskutieren zwischen Xhaka und Akanji?
Ich habe gerade die Verbindung zwischen Politik und Sport durchaus spannend gefunden, auch beim David Beckham.
Mhm. Das, weil er am WEF nicht chillt, oder?
Mhm. Ja.
Was trägt er dort dazu bei?
Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja gut, komm.
Also.
Lass mal die Musik da ab. Tschüss
zusammen. Tschüss zusammen.